raten immer, die richtige Menge Sonnenschutz zu nehmen. Und dadurch, dass wir meist eher zu wenig nehmen, sollte man auch beim Sonnenschutzfaktor eher hochgehen. Weil wenn ich jetzt einen 50er nehme, dann ist dadurch, dass ich ja die Menge häufig nicht so viel nehme, wie ich gerade gesagt habe, oftmals ist dann der Schutz sowieso dann doch nur bei 30.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Eine regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt ist für mich seit meiner Kindheit selbstverständlich. Doch ein Besuch beim Hautarzt ist es nicht. Dabei bin ich nicht gerade der südländische Typ. Dabei ist der Besuch des Dermatologen, insbesondere im Vergleich zum Zahnarzt, wirklich unkompliziert. Und warum auch hier eine jährliche Routine so wichtig wäre, besprechen wir mit unserem Stammgast. Dr. Tim Gohlücke ist renommierter Dermatologe und Gründer der Hautpflegemarke Royal Fern. Er hat eine feste wöchentliche Sprechstunde am Lanzerhof Tegernsee und vor Corona und hoffentlich auch danach ist er einmal pro Monat im Lanzerhof at the Arts Club in London. Heute ist er bereits zum dritten Mal Gast in unserem deutschen Podcast und spricht mit mir über das Thema Hautkrebsvorsorge. Herzlich willkommen, Dr. Tim Gohlücke.
Hallo Nils, schön wieder bei dir zu sein.
Ja Tim, wir werden hoffentlich immer retournierter und ich freue mich auf das Thema heute, weil ehrlich gesagt, es ist ein ich will nicht sagen Herzensthema, aber es ist schon ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich bin ja, wie du weißt, jetzt nicht der dunkelhäutigste Typ.
Wichtiges Thema.
Sondern eher der norddeutsche Typ und von daher spielt das ganze Thema Hautkrebsvorsorge bei mir eine Riesenrolle, insbesondere mit meiner Vergangenheit. Meine Eltern haben mit uns sehr gerne früher, als wir noch Kinder waren, immer so kleine Bräunungswettbewerbe gemacht. Das heißt also, am Ende eines Urlaubstages wurden gerne die Unterarme aneinander gehalten, geguckt, wer denn am braunsten ist. Also unvorstellbar aus heutiger Sicht, aber damals eben halt doch irgendwie doch ein bisschen normal. Deswegen... Tim, wir haben schon über das Thema Haut im Frühling und Haut im Herbst gesprochen. Wir sparen uns Sommer und Winter, weil das haben wir, glaube ich, ein bisschen mit abgedeckt. Deswegen lass uns mal gucken, wie wir das Thema Hautkrebsvorsorge angehen. Also grundsätzlich erstmal, was empfiehlst du unseren HörerInnen hierfür?
Also grundsätzlich sollte eigentlich jeder einmal im Jahr eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung machen. Und das Gute an der Hautkrebsvoruntersuchung ist es ja, dass es relativ einfach geht. Man braucht nun nicht sehr viel Vorlauf, man braucht nicht sehr viel schwierige Vorbereitungszeit, wie zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Vorsorge und solchen Dingen. Es tut nicht weh und es geht eigentlich normalerweise in 20 Minuten. Also sollte man sich davor gar nicht scheuen und einfach, wenn man es noch nicht gemacht hat, den ersten Schritt machen. Und die meisten Hautarztpraxen, so auch wir, erinnern die Patienten sogar ähnlich, bisschen wie beim Zahnarzt, einmal im Jahr automatisch dran, sodass man dann aus dem Kopf die ganze Sache hat und einmal im Jahr eben den ganzen Körper angucken lassen sollte.
Ist das eine Leistung, die von der Krankenkasse übernommen wird? Weil üblicherweise sind ja viele Präventionsleistungen immer nicht unbedingt abgedeckt.
Ja, das hängt ein bisschen immer von der Kasse ab. Private Kassen übernehmen es sehr oft, aber wir wissen ja alle, dass die Tarife da über die letzten Jahre sich sehr individualisiert haben. Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, welchen Tarif, welchen Vertrag ich habe. Grundsätzlich die privaten meist ja, die gesetzlichen manchmal, hängt auch ein bisschen von der Kasse und vom Tarif ab.
Dann erzähl doch mal, wie läuft denn so eine Vorsorge ab? Also ich vermute, ich muss mich nackig machen.
Genau, du musst dich schon natürlich ausziehen, weil wir gucken ja die Haut an. Das macht man mit der Hilfe von einem sogenannten Dermatoskop. Das sieht aus wie so eine kleine Handlupe, ist aber nicht nur eine Lupe, sondern ist ein sogenanntes Auflichtmikroskop, wo man praktisch bis 10-fach die Muttermale oder Hautveränderung vergrößert sehen kann durch dieses Mikroskop. Manchmal kann man da noch ein spezielles Öl zur Hilfe nehmen, wenn man was ganz genau angucken will. Aber in meisten Fällen nimmt man einfach nur diese Lupe oder dieses Auflichtmikroskop und schaut den Körper systematisch an. Fängt natürlich am Kopf an. Ganz wichtig ist, dass man auch den Patienten dann fragt, gibt es Hautveränderungen am behaarten Kopf? Häufig weiß man das, dass man sagt, ja stimmt, meine Mutter hat immer gesagt, da ist so eine Stelle. Oder letztes Jahr am Pool hat jemand gesagt, schau mal, da hast du was. Wenn man sich nicht sicher ist, empfehle ich häufig auch mal, die Kopfhaut eben, wenn die Haare nass sind, durchschauen zu lassen. Machen übrigens mittlerweile auch die Friseure, weil das auch in der Ausbildung zum Friseur den Friseuren und Friseurinnen beigebracht wird, darauf eben zu achten. Dann Gesicht, dann Oberkörper, dann natürlich auch der Unterkörper. Ich mache es meistens so, dass man sich nicht komplett ausziehen muss, dass man praktisch mit dem Oberkörper beginnt, dann sagt, so, jetzt können Sie Ihr T-Shirt wieder anziehen, jetzt gucken wir uns auch den Unterkörper an. Frage ist ja, wonach gucke ich eigentlich? Und da kommen wir zu der berühmten A, B, C, D, E-Regel, was so die Grundregel der Hautkrebsvorsorge ist.
Also, A, B, C, D, E, da ist man ja sehr kreativ gewesen.
Ja, aber das ist eigentlich auch wichtig, weil häufig kommt ja auch die Frage, ja und zwischendurch, wo soll ich denn drauf achten, wenn ich Muttermal zum ersten Mal sehe, da ist auch die A, B, C, D, E-Regel eigentlich ganz gut, auch für die Selbstdiagnose und fürs selber Anschauen zwischen den Terminen jährlich anzuwenden. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was A, was B, was C, was D und E heißt. A steht für Asymmetrie. Also nicht so gut ist, wenn ein Muttermal asymmetrisch ist. Das heißt, nicht rund, sondern eben ja eierförmig oder nicht symmetrisch ist. B ist, wenn die Begrenzung von einem Muttermal nicht scharf begrenzt ist, wenn das so auslaufend ist und eben keine scharfe Grenze zeigt.
Also so ein bisschen ausgefranst.
Genau, ausgefranst, genau, das ist ein gutes Wort. C kommt aus dem Englischen, steht für Color, für Farbe. Entweder, wenn ein Muttermal verschiedene Farben hat, was man eben mit dem Dermatoskop, mit dem Auflichtmikroskop sehr gut sehen kann, oder wenn sich die Farbe auch verändert. Das ist häufig auch ein Kriterium, wenn die Patienten selber zu mir sagen, schauen Sie mal, da dieses Muttermal verändert sich irgendwie farblich, dann ist das auch was, wo man als Dermatologe und Dermatologin ganz genau hinguckt. D ist für Durchmesser, wenn ein Muttermal größer wird. Und E steht für Erhabenheit. Also wenn ein Muttermal eigentlich immer flach war und plötzlich entweder das gesamte Muttermal oder auch nur ein Anteil von dem Muttermal erhaben wird, das ist auch ein Zeichen für Veränderung. Und jedes Zeichen für Veränderung ist immer ein Zeichen, dass man da besser nochmal ganz genau hinschauen sollte.
Das ist ja wirklich interessant. Ich habe seit wirklich, solange ich denken kann, ich würde auf jeden Fall sagen, seit meiner Pubertät habe ich so ein relativ großes Muttermal auf der Brust, was auch erhaben ist, sich also seitdem nicht mehr verändert hat. Aber da haben mir dann mein Hautarzt gesagt, nee, das ist völlig ungefährlich. Ich weiß gar nicht so genau. Sind Leberflecke und Muttermale das Gleiche?
Leberflecke und Muttermal sind das Gleiche. Und nicht jeder Leberfleck, der erhaben ist, ist erstmal schlimm. Es ist eher in der Veränderung. Also es ist eher das Kriterium, wenn ein Muttermal immer flach war und eben plötzlich entweder das gesamte Muttermal in die Höhe wächst sozusagen oder auch nur ein Anteil in die Höhe wächst. Das ist ein Punkt, wo man genauer hinguckt und dann gegebenenfalls auch reagieren sollte.
Na, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Also sieht für mich
schick mir mal ein Foto später.
Okay, sehr gut. Das heißt aber grundsätzlich, warum macht man das Ganze? Also welche Erkrankungen können denn bei der Untersuchung eigentlich erfasst werden?
Ja, es gibt im Wesentlichen eigentlich drei Formen des Hautkrebses. Das erste ist das gefährlichste, ist das Melanom. Und dann noch zwei Formen von weißem Hautkrebs, das sogenannte Basaliom und auch das Spinaliom, die eben lokal aggressiv wachsen können, aber nicht in die Ferne streuen, also nicht metastasieren können. Ganz selten beim Spinaliom kann es zu Lymphknotenbeteiligung kommen, aber das ist eher selten. Also der gefährliche Hautkrebs ist der schwarze Hautkrebs und das ist das sogenannte Melanom.
Okay, und das ist das, was du im Grunde genommen eigentlich dabei suchst.
Genau, das ist das, was ich suche.
Nicht findest, aber was man...
Genau, und wichtig ist nochmal, dass wir nochmal auf die Muttermalvorsorge selber vielleicht ganz kurz eingehen. Und zwar, was wir eigentlich in der Praxis machen, ist eine sogenannte digitale Fotodokumentation. Das ist ein großer Vorteil gegenüber früher. Das heißt, man nimmt einzelne Muttermale mit einem digitalen Mikroskop, fotografiert man die, speichert die ein und kann dann auch den Verlauf kontrollieren und macht da zusätzlich auch noch Übersichtsaufnahmen vom Körper. Das ist ein sogenanntes digitales Body Mapping. Also man nicht wie früher, wo man einfach nur geguckt hat und dann auch viel mehr rausgeschnitten hat, weil man einfach die Verlaufskontrolle ja nicht hatte, nimmt man jetzt eben moderne Auflichtsysteme zur Hilfe, dokumentiert einzelne Muttermale als auch den gesamten Körper. Und wenn du jetzt einmal im Jahr zu mir kommst, zur Muttervorsorge, Muttermalvorsorge, rufen wir diese Bilder auf, fotografieren dich neu und der Computer vergleicht die Aufnahmen vom letzten Jahr, einerseits vom gesamten Körper, andererseits auch von einzelnen Muttermalen. Wo man den Vorteil hat, wenn du zum Beispiel sagen würdest, das Muttermal an meiner Brust verändert sich irgendwie. Wir haben es aufgenommen von vor einem Jahr. Wir machen jetzt ein aktuelles Foto wieder. Und dann stellt der Computer beide Bilder nebeneinander in 20-facher Vergrößerung und hilft und wertet auch mit Hilfe von AI, also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus, hat das Muttermal eine Tendenz dazu, maligne zu entarten, als auch hat sich das Muttermal verändert in irgendeiner Form zu der Aufnahme vom Vorjahr, was ein riesen Fortschritt gegenüber von vor 20 Jahren war, wo man eben noch viel mehr geschnitten hat.
Also ich habe mindestens schon 20 Leberflecken, die rausgeschnitten wurden und habe wahrscheinlich auch noch 200, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was man, also einerseits ist man ja natürlich immer froh, wenn es dann gut, also wenn es dann gar nicht kein Befund ist, im Sinne von kein negativer Befund ist. Auf der anderen Seite frage ich mich ja schon, wie das die Haut eigentlich findet, wenn sie jetzt 20 Löcher mehr hat. Ist das etwas, was sie, also man sagt ja immer, die Haut verzeiht nichts, aber verzeiht sie mir, dass schon so oft irgendwelche Löcher reingeschnitten wurden?
Schulmedizinisch ja, es gibt natürlich Menschen oder auch Kollegen oder Richtungen, die jetzt sagen, jede Narbe verletzt eben das, sage ich mal, Yin und Yang der Haut. Aber das, was du gerade gesagt hast, die Haut verzeiht nichts, das stimmt, aber eher in Bezug auf UV-Strahlung. Das heißt, das ist eher das, was viel, viel wichtiger ist als die Narben, die ich habe, wenn was rausgeschnitten worden ist. Natürlich haben wir auch Patienten oder manchmal sieht man das, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, das war ja jetzt gar nichts, dann hätte man es ja gar nicht rausschneiden müssen. Aber eigentlich sollte man ja froh sein, wenn man es rausgeschnitten hat, weil entweder der Dermatologe oder man selber gedacht hat, das hat sich verändert oder das sieht verdächtig aus und es war dann nichts, ist ja eigentlich eher gut. Gell? Dann nimmt man ja eine Narbe gerne in Kauf, weil schlimmer wäre es ja eigentlich, wenn ich eine Narbe hätte und der Befund wäre nicht gut gewesen. Gell?
Absolut. Wie sagt man, better safe than sorry.
Genau, also, genau.
Absolut richtig. Das heißt aber nur noch mal vom Ablauf. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich es einfach schon, wie gesagt, mehr als 20 Mal gemacht habe. Aber rein von, falls unsere HörerInnen es noch nicht gemacht haben, es ist so, dass dann ein Muttermal je nach Größe eben halt rausgeschnitten wird. Ist das eine richtige OP oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine OP. Das wird in lokaler Betäubung gemacht. Das heißt, in der Praxis ambulant, man kommt, kriegt lokale Anästhesie, ist eine Spritze, die piekst kurz wie eine Blutabnahme und dann wird es rausgeschnitten, wird vernäht und wird dann natürlich eingeschickt. Und das ist das Wichtigste, dass natürlich immer, wenn eine Hautveränderung verdächtig ist, die immer eingeschickt wird und werden muss und dann danach histologisch untersucht wird, um dann eine ganz klare Diagnose zu bekommen, um zu sagen, okay, das ist nur ein Muttermal oder es ist eine Form des Hautkrebses.
Das heißt, kann ich danach noch arbeiten gehen?
Ja. Das ist auch häufig eine Frage, die kommt. Früher hat man so ein bisschen auch die Einstellung vertreten, dass man dann nicht duschen dürfte. Nein, man darf am nächsten Tag duschen, man kann arbeiten, man ist sportlich ein bisschen eingeschränkt. Wenn man zum Beispiel ein Muttermal am Schulterblatt rausschneidet, sollte man jetzt nicht Delfinen schwimmen am nächsten Tag, einfach um die Stelle nicht zusätzlich noch zu strapazieren. Fäden kommen je nach Lokalisation, Gesicht nach einer Woche, am Körper häufig nach 2 Wochen raus, aber man ist eigentlich wirklich nicht eingeschränkt. Und es gibt sogar Leute, die kommen, man macht das Muttermal raus und gehen dann zurück zum Job.
Das ist ganz interessant, dass du sagst mit den Fäden. Also bei mir war es so, dass eigentlich fast immer Fäden außen drin waren und ein einziges Mal waren solche innenliegende Fäden gemacht, die sich dann die selbst auflösen sind. Ja. Und das ist lustigerweise die größte Narbe, die ich mal irgendwie davon getragen habe.
Und das ist gleich ein guter Punkt, den du sagst, weil natürlich sagen die Leute häufig, ja, kann man da nicht selbst auflösende Fäden nehmen, weil, warum auch immer, sehr viele Patienten Angst haben vom Fädenziehen. Ich glaube, weil wir alle da als Kinder irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin, dass das so wahnsinnig wehtut und hoffen dann, dass man eben selbstauflösende Fäden nehmen kann, um diesen zweiten Schritt dann zu vermeiden. Aber was du jetzt beschreibst, wenn man nicht die Fäden nimmt, die praktisch die Haut von außen auch noch zusätzlich vernähen, ist die Narbe oder ist die Wunde nicht so stabil. Und wenn du das zum Beispiel an einem Bereich machst, wo die Muskelkraft die Haut beansprucht, zum Beispiel am Oberarm oder auch am Oberschenkel.
Oberschenkel, genau. Bei mir war es
typisch Oberschenkel. Dann wird danach die Narbe, man nennt es dehiszent. Das heißt, du hast die Fäden gezogen, dann ist es am Anfang ein schöner Strich, bisschen rötlich. Und dann wird aber die Narbe etwas breiter, weil eben durch die Muskelkraft Druck auf die Wunde ausgeübt wird. Und dadurch wird die Narbe dann nicht so schön, wie sie vielleicht gewesen wäre, wenn man sie konventionell auch zusätzlich zu der Unterhautnaht noch vernäht hätte mit einer Naht, die eben nicht selbstauflösend ist, sondern die man eben ziehen muss.
Sehr guter Tipp, werde ich mir
für die nächste Operation
20 Muttermale auf jeden Fall merken. Sag mal, grundsätzlich, ich hatte jetzt gerade eine andere Narbe in dem Fall. Ich hatte ja so einen Fahrradsturz, hatten wir ja drüber gesprochen.
Ja. Also
wir beide hatten darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erwähnt. Und das wurde gelasert dann, damit die Narbe so ein bisschen weniger weggeht. Kann man Muttermale nicht auch lasern?
Muttermale sollte man auf keinen Fall lasern. Wenn sich ein Muttermal verändert, das heißt, der Patient kommt, weil das Muttermal größer geworden ist oder die Farbe anders aussieht, muss das Muttermal rausgeschnitten werden, weil man es ja dann auch histologisch untersuchen muss, sprich operativ entfernt, eingeschickt und geguckt, was ist das? Ist es wirklich nur ein Muttermal oder ist es vielleicht eine Hautkrebsvorstufe oder sogar Hautkrebs? Und wenn du es weggelasert hättest, dann hättest du ja überhaupt keinen Befund. Dann wäre es zwar erstmal weg, du wüsstest aber gar nicht, was war es jetzt eigentlich, als auch im zweiten die Wurzel des Muttermals wäre ja immer noch da und könnte dann nach Jahren entarten. Also ganz, ganz klares Nein zum Lasern von Muttermalen.
Nehmen wir jetzt mal an, also eigentlich möchte ich es nicht annehmen, aber trotzdem sagen wir jetzt einfach mal, was ist es denn, wenn jetzt tatsächlich dann die Nachricht kommt, dass es ein Melanom ist? Also A, würde mich interessieren, wie sagst du es deinen Patienten und B, was sind die nächsten Schritte?
Also normalerweise, wie gesagt, du kommst zur Muttermalvorsorge, dann gucke ich dich an, dann machen wir die Fotos, was ich kurz vorher beschrieben habe und dann entweder, dass ich schon sage, okay, diese eine Stelle ist verdächtig oder manchmal auch im Zuge der Fotodokumentation, dass eben die künstliche Intelligenz dann zusätzlich eine Zweitmeinung gibt und sagt, okay, das ist suspekt. Dann macht man es raus, schickt es ein und der Befund kommt. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich selber meine Patienten anrufe, um den Befund mitzuteilen. Ich mache das am Telefon, weil wir ja sowieso bei jedem Befund anrufen. Also wir machen das ja auch weg. Dann würde ich dir sagen, Nils, ich mache das raus. Es dauert normalerweise so eine Woche, bis das Ergebnis da ist. Ich rufe dich dann an. Das heißt, natürlich sage ich behutsam dir dann auch die Diagnose, wenn die in diesem Fall nicht so gut wäre. Weil es wäre ja eigentlich noch schlimmer für den Patienten, finde ich, wenn ich sagen würde, Nils, ich habe die Diagnose, aber bitte komm vorbei.
Hör mal auf, meinen Namen zu sagen. Ach so, ich frage für einen Freund.
Also gut, dann reden wir jetzt. Genau, also wenn der Patient, sagen wir mal ganz allgemein, das jetzt hätte, dann würde ich jetzt nicht sagen, wissen Sie was, wir haben die Diagnose bekommen, bitte kommen Sie vorbei. Ich möchte Ihnen das selber sagen. Nein, dann sagt man schon, wir haben das herausgeschnitten, wir haben das jetzt eingeschickt und es ist ein Melanom. Und dann erkläre ich aber auch schon im ersten Schritt, bevor der Patient dann in die Praxis kommt, dass es da natürlich noch weitere Schritte gibt, um die Diagnose noch zu festigen, um zu gucken, wie ist denn das weitere Prozedere, was müssen wir da jetzt alles machen, welche Folgeuntersuchungen müssen wir noch machen, muss ich dann eine weitere Therapie machen etc. Das erkläre ich ganz grob im ersten Gespräch am Telefon und bestelle dann natürlich den Patienten ein, um dann mit dem Patienten, mit der Patientin zusammen einen Behandlungsplan zu entwickeln.
Okay. Sag mal, ist denn ein Melanom auch immer der schwarze Hautkrebs? Und wenn ja, was ist denn eigentlich der weiße Hautkrebs?
Ja, Melanom ist der schwarze Hautkrebs. Das ist der Hautkrebs, der eben streuen kann. Das heißt, ein Melanom kann Metastasen setzen, kann in Lymphknoten und auch in andere Organe streuen. Der weiße Hautkrebs unterteilt sich in zwei Arten. Einmal Basaliom und einmal das sogenannte Spinaliom oder Plattenepithelkarzinom.
Ah, das ist das, was du eingangs sagtest.
Genau, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und die Frage ist, warum gibt es überhaupt verschiedene Hautkrebsarten? Ist doch eine Haut, ja, weil diese drei Hautkrebsarten aus verschiedenen Zellen der Haut sich entwickeln. Das Melanom aus den Melanozyten, das Basaliom aus den Basalzellen und das Spinaliom aus den Plattenepithelzellen, also aus verschiedenen Zelltypen, die innerhalb der Haut in verschiedenen Schichten gelagert sind.
Aber ist es dann ein bisschen vergleichbar, so wie immer in den Western früher, die Weißen sind die Guten und die Schwarzen sind die Bösen? Ich meine, Krebs ist nie richtig gut, aber schlimmer sind die Schwarzen.
Grundsätzlich ist der schwarze Hautkrebs, das Melanom, häufig schlimmer und auch mit mehr Konsequenzen verbunden als der weiße Hautkrebs. Aber trotzdem sollte man ja auch beim weißen Hautkrebs, ja, dann auch einen Behandlungsplan entwickeln, gerade auch beim Basalium. Das streut nicht, aber das muss dann nachgeschnitten werden. Da muss man auch regelmäßige Kontrolluntersuchungen machen, weil das häufig Rezidive geben kann, das heißt wiederkommen kann an derselben Stelle. Auch da ist Vorsicht geboten, aber du hast vollkommen recht, denn Melanom ist ja die Diagnose, die ja eine größere Tragweite hat, um es mal so zu sagen.
Wir haben ja das ganze Gespräch eingeleitet mit dem Thema Sonne. Das heißt also, grundsätzlich sind wir uns ja alle einig, dass Sonne für die Physis und für die geistige Gesundheit toll ist, dass es Vitamin D bildet. Aber letztendlich kann man ja auch schon sagen, dass diese Melanome, Hautkrebs grundsätzlich davon ja gefördert wird. So, das heißt also, hast du noch mal einen Tipp für unsere HörerInnen beim Sonnenbaden, wie sie das möglichst hautschonend machen?
Ja, also das ist natürlich ein großes Thema. Einer der Hauptgründe für schwarzen, aber auch für weißen Hautkrebs ist die Sonne. Gerade beim weißen Hautkrebs sieht man sehr häufig, wo taucht er auf? Auf den sogenannten Sonnenterrassen, dort, wo viel Sonne war. Gesicht, eben Brust, diese ganzen Dinge. Ganz klar, UV-Strahlen sind mitverantwortlich für die Entstehung von allen Arten des Hautkrebs. Das heißt, Sonne natürlich, weil du gerade Vitamin D angesprochen hast, ist natürlich lebensnotwendig. Sonne macht auch glücklich. Auch ich gehe manchmal in die Sonne, aber ungeschützt in die Sonne zu gehen, ist nicht ratsam. Gerade beim Vitamin D braucht man ja nur 10 Minuten am Tag. Hände, Gesicht, Hals dem Tageslicht auszusetzen, das reicht dann schon für die Vitamin-D-Produktion anzuregen. Und man kann den Vitamin-D-Spiegel auch kontrollieren. Beim Hausarzt sieht man, habe ich wirklich einen Mangel oder nicht. Um erstmal darauf einzugehen, weil viele Leute ja auch sagen, ja, aber ich gehe so gerne in die Sonne, außerdem brauche ich Vitamin D. Stimmt, aber nur 10 Minuten und nicht ungeschützt.
Ich nehme es in Pillenform.
Ja, genau. Und man kann es, wie gesagt, kontrollieren. Das wissen viele auch nicht. Einfach eine Blutabnahme, dann sieht man, ist mein Vitamin-D-Spiegel wirklich erniedrigt oder ist er vielleicht wirklich normal und ich muss es gar nicht nehmen. Also es ist gar nicht so ein großer, ja, schwierig festzustellen, ganz einfache Blutabnahme genügt. Jetzt nochmal zum Sonnenbaden. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, Sonne ist natürlich lebenswichtig. Sonne macht auch glücklich und manchmal tut es auch gut, einfach einen Spaziergang an der Sonne zu machen, aber man sollte gewisse Grundregeln beachten. Sich jetzt nicht ungeschützt der Sonne auszusetzen, wenn die Sonne am höchsten steht, also zwischen 11 und 15 Uhr. Nicht zu denken, dass bei bedecktem Wetter man keinen Sonnenschutz nehmen muss. Nein, das stimmt nicht, weil UV-Strahlen gehen auch durch die Wolkendecke. Und manchmal ist zum Beispiel ein bewölkter Himmel, so ein richtig weiß-blauer bayerischer Himmel mit weißen Wolken und blauem Himmel zwischendrin, viel schlimmer, weil die Sonne, ähnlich wie auch Schnee oder Wasser, reflektiert wird durch die Wolken. Das heißt, oftmals ist dann die UV-Belastung viel höher bei einem teilweise bedeckten Himmel als bei einem klaren Himmel ohne jede Wolke. Dann die Menge des Sonnenschutzes. Wenn ich Sonnenschutz nehme, unterschätzen wir auch immer alle. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin am See, ich bin am Strand, ich bin am Pool, brauche ich eigentlich 3 bis 4 Esslöffel Sonnencreme, wenn ich den gesamten Körper mit dem Gesicht eincreme. Wenn wir jetzt alle ehrlich sind, das macht ja fast keiner. Das heißt, darauf auch achten, immer die richtige Menge Sonnenschutz zu nehmen. Und dadurch, dass wir meist eher zu wenig nehmen, sollte man auch beim Sonnenschutzfaktor eher hochgehen. Weil wenn ich jetzt einen 50er nehme, dann ist dadurch, dass ich ja die Menge häufig nicht so viel nehme, wie ich gerade gesagt habe, oftmals ist dann der Schutz sowieso dann doch nur bei 30. Das ist wichtig. Was häufig auch eine Frage ist, ja, welchen Sonnenschutz soll ich denn jetzt nehmen? Nehme ich einen mineralischen, nehme ich einen chemischen? Wichtig ist, bei Kindern empfehlen wir immer mineralischen Sonnenschutz, weil chemischer Sonnenschutz eher Allergien hervorrufen kann als ein mineralischer Sonnenschutz. Und auch wenn ich eher zu Ekzemen neige, eher empfindliche Haut habe, dann ist auch ein mineralischer Sonnenschutz oftmals besser. Nachteil beim mineralischen Sonnenschutz ist, dass er weißelt, weil das eben oftmals Zink und Titanoxide sind, die UV-Strahlung reflektieren, was bei Kindern wieder einen Vorteil hat. Das heißt, du cremst dein Kind ein und siehst genau, wo hast du schon eingecremt, weil man eben den physikalischen Sonnenschutz sieht, weil es weiß ist. Gell? Aber der kann auch manchmal ein bisschen austrocknen, weil sich die Partikel, die die Sonne reflektieren, in die Hornschicht einlagern können. Aber das ist jetzt keine schlimme Nebenwirkung. Chemischer Sonnenschutz, der wandelt die UV-Strahlung in Wärme um. Das heißt, er dringt in Anführungsstrichen schon etwas in die Haut ein und kann daher bei besonders empfindlichen Patienten eher Allergien auslösen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, die ganzen Produkte, ich empfehle eigentlich meinen Patienten häufig Apotheken-Sonnenschutzprodukte, die sind ja in großem Maße getestet, sind auch wirklich getestet auf Allergien. Es gibt gewisse Inhaltsstoffe, die in vielen modernen Sonnenschutzprodukten gar nicht mehr drin sind. Zum Beispiel Octocrylen ist eine Sache, wo man sagt, okay, das ist hormonaktiv, kann Allergien hervorrufen. Das ist aber in vielen Produkten gar nicht mehr enthalten.
Okay, wunderbar. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja auf deine Empfehlung hin, nutze ich ja auch mal diesen Apotheken-Sonnenschutz. Also habe mir mittlerweile jetzt relativ neu, muss ich zugeben, angewöhnt, so ein bisschen, ich nenne es mal faule Nummer, dass ich morgens dann meine Tagescreme nehme, so eine gewisse Menge,
ja.
Dazu dann einfach nochmal eine gewisse Menge Sonnencreme, beides in die Hand, dann einmal die Hand zusammenreiben und dann alles ins Gesicht und Nacken. Spricht da eigentlich was gegen oder sagst du, nee, das ist eine schlechte Idee?
Spricht nichts dagegen, aber du musst natürlich sagen, wenn du jetzt die Creme vermischt mit dem Lichtschutzfaktor 50, dann ist natürlich das, was ich gerade gesagt hatte mit den 3 Esslöffeln für den ganzen Körper und Gesicht, auch nochmal verwässert. Das heißt, der Schutz ist...
Ja, da muss ich dich korrigieren, Ich weiß ja, wie viel ich normalerweise nehme.
Ah, du nimmst dieselbe
Menge. Das heißt, also wenn ich normal meine, ich nehme dieselbe Menge. Ich mixe es nicht. Ich habe dann relativ viel Creme und es dauert einen Augenblick länger, bis ich es dann alles eingeschmiert habe. Aber nichtsdestotrotz nehme ich nicht weniger.
Wenn du dieselbe Menge nimmst, dann passt das. Normalerweise ist in einer idealen Welt, empfehle ich meinen Patienten immer erst die Tagescreme zu nehmen, dann eben 2-3 Minuten zu warten, bis die eingezogen ist und dann drüber als Finish praktisch den Sonnenblock oder den Sonnenschutz zu nehmen. Wichtig ist, kommt auch immer die Frage, ja, was halten Sie denn von Pflegeprodukten, wo ein integrierter Sonnenschutz mit drin ist? Ja, kann man machen. Ich empfehle Sonnenschutzfaktor 50 und man muss natürlich darauf achten, haben aber auch die meisten modernen Sonnenschutzprodukte UVA, UVB-Filter, dann idealerweise auch noch Infrarot- und Blue-Light-Schutz, haben aber viele Produkte mittlerweile sowieso automatisch.
Okay. Letzte Tipp für die HörerInnen, ab wann sollten sie denn Sonnenschutz nehmen? Also das ganze Jahr oder ab März oder was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage, aber auch eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Natürlich ist die UV-Belastung dann am stärksten, wenn die Sonne am höchsten steht, sprich von März bis Oktober. Wichtig ist aber auch, dass man den individuellen Lebensstil und auch den Hauttyp berücksichtigt. Wenn du zum Beispiel in den Wintermonaten jeden Tag eine Stunde laufen gehst, jeden Tag spazieren gehst oder immer am Spielplatz mit den Kindern bist oder in der Gegend lebst, wo Schnee ist, durch den Schnee die UV-Strahlung reflektiert wird, du Sport draußen machst, dann brauchst du auch im Winter einen Sonnenschutz und gegebenenfalls sogar auch einen Sonnenblock. Genauso ist es, wenn du einen sehr empfindlichen Hauttyp hast, zu Pigmentierungen neigst, vielleicht schon mal eine Hautkrebsvorstufe hattest, dann solltest du auch im Winter, vor allen Dingen, wenn du draußen bist, einen täglichen Sonnenschutz anwenden. Was ganz anderes ist es, wenn es wirklich so ist, dass du morgens um 7 ins Büro gehst und abends erst wieder rauskommst, dann brauchst du keinen täglichen Sonnenschutz, auch keinen täglichen Sonnenschutz integriert in deine Pflege. Dann könnte man rum wieder überlegen, weil der dann sehr wahrscheinlich sehr viel vom Computer sitzt, ob du dir vielleicht eine Pflege mit einem Blue-Light-Schutz gegen die Strahlung von Computer und Handy besorgst.
Lieber Tim, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, wir finden auch noch weitere Themen, über die wir uns in Sachen Haut unterhalten können, aber für diesen Augenblick jetzt erstmal herzlichen Dank.
Danke dir, lieber Nils, und bis zum nächsten Podcast.
Lieber Tim, wann können wir denn mit dem ersten Royal Fern Produkt rechnen, was einen Sonnenschutz integriert hat?
Unser Royal Fern Sunblock ist in the making. Ein Sonnenprodukt zu entwickeln ist sehr viel zeitaufwendiger, als ich auch vorher dachte, weil jedes Land auf der Welt andere Regulationen hat, wenn es um das Thema UV-Schutz geht. So zum Beispiel USA, anders als Europa, anders als Asien. Das heißt häufig, du musst ein Grundprodukt entwickeln und dann nochmal verschiedene Unterprodukte für die jeweiligen Märkte. Unser Produkt wird die ganz leichte Textur der Royal Fern Cream unseres Bestsellers haben und dann einen integrierten Schutzfaktor 50, UVA, UVB natürlich, in Kombination mit einem neuen innovativen Wirkstoff, der die Zell-DNA auch vor den UV-Strahlen zusätzlich schützt und natürlich Infrarot- und Blue-Light-Schutz.
Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann empfehle ich unbedingt auch die Folge Nummer 67, wo wir mit dem Dermatologen Professor Dr. Volker Steinkraus sprechen. Ansonsten hat Tim Golücke ja noch zwei weitere Aufnahmen hier veröffentlicht, die Nummer 20 und die Nummer 45. Hören Sie unbedingt mal rein. Nächste Woche wird es auch besonders spannend. Wir reden mal wieder über unser Lieblingsthema Zucker. Zucker kann nämlich nicht nur dick machen, sondern auch blind. Und wie man diese Zuckersucht los wird, erfahren wir auch gleich bei der nächsten Folge. Also abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.